Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Die Predigt steht heute unter der Überschrift, wie Gott deinen Glauben testet. Und die Predigt ist heute Gottes Wort aus 1. Mose Kapitel 22 und wir lesen die Verse 1 bis 19. 1. Mose Kapitel 22, die Verse 1 bis 19 und wir hören auf Gottes lebendiges Wort. Und es geschah nach diesen Begebenheiten, da prüfte Gott den Abraham und sprach zu ihm, Abraham. Und er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak, und geh hin in das Land Moria und bringe ihn dort zum Brandopfer da auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Da stand Abraham am Morgen früh auf und sattelte seinen Esel und er nahm zwei Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak und er spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, den ihm Gott genannt hatte. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von ferne. Da sprach Abraham zu seinen Knechten, bleibt ihr hier mit dem Esel, ich aber und der Knabe wollen dorthin gehen und anbeten und dann wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak, aber er nahm das Feuer und das Messer in seine Hand. Und so gingen sie beide miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham, mein Vater. Und er antwortete, hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach, siehe, hier ist Feuer und Holz, wo ist aber das Lamm zum Brandopfer? Und Abraham antwortete, mein Sohn, Gott wird für ein Lamm zum Brandopfer sorgen. Und sie gingen beide miteinander. Und als sie an den Ort kamen, den Gott ihm genannt hatte, baute Abraham dort einen Altar und schichtete das Holz darauf und er band seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus und fasste das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach, Abraham, Abraham. Und er antwortete, hier bin ich. Er sprach, lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm gar nichts. Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast um meinetwillen. Da erhob Abraham seine Augen und schaute und siehe, da war hinter ihm ein Widder, der sich mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen hatte. Und Abraham ging hin und nahm den Widder und brachte ihn als Brandopfer da anstelle seines Sohnes. Und Abraham nannte den Ort, der Herr wird dafür sorgen, sodass man noch heute sagt, auf dem Berg wird der Herr dafür sorgen. Und der Engel des Herrn rief Abraham zum zweiten Mal vom Himmel her zu und er sprach, ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du dies getan hast und deinen Sohn, deinen einzigen, nicht verschont hast, darum will ich dich reichlich segnen und deinen Samen mächtig mehren, wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres und dein Same soll das Tor seiner Feinde in Besitz nehmen. Und in deinem Samen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorsam warst. Und Abraham kehrte wieder zurück zu seinen Knechten und sie machten sich auf und zogen miteinander nach Beersheba und Abraham wohnte in Beersheba. Wie Gott deinen Glauben testet oder prüft. Wir alle kennen Prüfungen aus unserem Leben, oder? Die meisten von uns sind vermutlich froh, dass sie nicht mehr in der Schule sind. Warum? Weil wir einfach keine Prüfungen mehr haben. Es soll tatsächlich Leute geben, die das mögen, Prüfungen zu haben. Ja, es gibt die Fußballspieler, die wissen, wenn sie in der 90. Minute und in der Nachspielzeit noch einen Elfmeter zugesprochen bekommen, dass sie sich melden und sagen, ich bin der Mann, ich will den Ball versenken. Ich wäre eher so ein Typ, ich würde sagen, lass das mal die anderen machen, weil wenn der Ball daneben geht, ja, dann habe ich ja die ganzen Fans gegen mich aufgebracht, lieber nicht. Aber es soll die Leute geben, die sagen, wenn der Tag der Prüfung kommt, wenn die Stunde der Prüfung kommt und ich weiß, dass ich es kann, dann freue ich mich auf die Prüfung. Aber ich vermute mal, das sind die wenigsten von uns. Die meisten sagen, Prüfungen, das hat etwas Unangenehmes. Ja, Prüfungen ist etwas, da werde ich getestet, da kommt heraus, wie ich wirklich bin. Also lieber mal die Prüfung an mir vorübergehen lassen. Aber ob du zuversichtlich bist für eine Prüfung, das hängt davon ab, wie du über dich selber denkst, ob du es dir zutrauen kannst, diese Prüfung zu bestehen. Und es tut mir leid, dass ich den Schülern unter uns und den Studenten unter uns heute sagen müssen, wir haben zwar Sonntag, also wir haben keine Schule, kein Studium und trotzdem müssen wir über Prüfungen reden. Weil hier ist es Gott, der den Glauben von Abraham prüft. Und die Predigt ist deshalb heute auch das Thema, wie Gott nicht Abrahams Glauben nur prüft, sondern wie Gott deinen und meinen Glauben prüft und testet. Und ich denke, wir dürfen berechtigterweise sagen, dass wir alle immer wieder herausgefordert werden mit Prüfen unserem Glauben. Wir könnten gerade beim Abraham sagen, Abraham ist hier an der Stelle bereits über 100 Jahre alt. Man hätte doch sagen können, hey, so am Ende meines Lebens, so 100 Jahre sind geschafft, jetzt ist doch irgendwann mal gut mit den Prüfungen, oder? Jetzt ist die Schule doch mal endlich vorbei. Aber wenn man so will, im Leben von Abraham ist das die größte Prüfung überhaupt gewesen. Ja? Du denkst vielleicht, ich habe schon Schlimmes durchgemacht, aber du weißt nicht, was eigentlich noch vor dir steht. Die größte und die schwerste Prüfung für Abraham steht in seinem Leben hier noch aus und sie kommt jetzt. Ich weiß nicht, was du denkst, ob du denkst, ich bin gerade auch in einer Prüfung Gottes. Aber ist das nicht so, dass wir eigentlich immer konfrontiert sind mit Prüfungen von Gott? Entweder kommst du vielleicht gerade aus einer Prüfung Gottes heraus, vielleicht bist du gerade in einer Prüfung oder vielleicht steht eine Prüfung gerade kurz davor. Hast du gemerkt, dass Gott deinen Glauben prüft? Gott selber sagt in seinem Wort, als er zurückschaut, Mose schaut zurück auf diese 40 Jahre, wo das ganze Volk Israel durch die Wüste gewandert ist, und Gott sagt, warum das geschehen ist. Warum haben sie diesen großen Umweg durch die Wüste gemacht? 5. Mose Kapitel 8, Vers 2, da sagt Mose zum Volk Israel gewandt, und du sollst deinen ganzen Weg gedenken, durch den der Herr, dein Gott, dich geführt hat, diese 40 Jahre lang in der Wüste. Warum? Um dich zu demütigen, um dich zu prüfen, damit offenbar würde, was in deinem Herzen ist. Ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Gott also gibt uns Tests oder Prüfungen, um herauszufinden, was wirklich in unserem Herzen ist. Und ist es nicht so, dass wir manchmal als Schüler denken, je nachdem, wie die Prüfung so aussieht, wie hart die Aufgaben sind, bildet sich auch so unsere Meinung über den Prüfer, oder? Was ist das für ein Lehrer? Ein brutaler Lehrer. Und hier erleben wir in Kapitel 22, erleben wir einen Gott, der prüft und der uns im ersten Moment ziemlich brutal vorkommt. Wie Gott deinen Glauben testet. Zwei Antworten. Wie testet er uns? Er fordert, was er gegeben hat, und er gibt, was er gefordert hat. Er fordert, was er gegeben hat. Das sind die ersten 12 Verse in diesem Kapitel. Und was fordert Gott? Gott fordert den einzigen Sohn von Abraham, Isaak. Und wer die Geschichte von Abraham ein bisschen kennt, der weiß, wie lange Abraham und Sarah auf diesen einen Sohn, den sie hatten, gewartet haben. Sie haben total lange gewartet und endlich ist diese Verheißung gekommen oder erfüllt worden. Kapitel 21 könnte man überschreiben, ist auch bei mir so überschrieben. Die Geburt von Isaak, lange gewartet, endlich ist er da. Kapitel 22, die Überschrift, ne? Geburt Isaaks, 21, Opferung Isaaks, 22. Gott selbst hat den Isaak geschenkt. Der Isaak war eine übernatürliche Geschichte. Da ging eigentlich gar nichts mehr bei Abraham und Sarah. Und dann kommt dieser Isaak. Gott hat ein Wunder vollbracht. Und jetzt ist es der Gott, der sagt, gib mir, was ich dir gegeben hat. Er fordert, was er selbst geschenkt hat. Ist das in unseren Augen nicht manchmal brutal? Ein Prüfer, der das fordert, was er selbst gegeben hat? Gute Dinge in unserem Leben, vielleicht eine gute Arbeitsstelle, vielleicht gute Beziehungen, gute Freunde. Vielleicht eine gute Wohnung, ein gutes Haus, die Gott uns gegeben hat. Er hat es uns geschenkt, wir haben sie aus Gottes Hand genommen. Und jetzt ist es derselbe Gott, der uns die Dinge gegeben hat, der sie auch wieder nehmen will. Und da fällt es uns schwer, so wie Hiob zu sagen, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Brutaler Prüfer, oder? So einen Prüfer hätten wir nicht gerne in der Fahrprüfung. Wie testet Gott unseren Glauben? Wir haben vielleicht den Eindruck, dass Gott brutal ist in seiner Prüfung und lasst uns mal genau anschauen, wie brutal das eigentlich wirklich war. Weil für uns als Leser dieses Bibelabschnitts, Vers 1 lesen wir, und es geschah nach diesen Begebenheiten, da prüfte Gott den Abraham. Wir wissen, dass Abraham geprüft wird. Abraham wusste nicht, dass er geprüft worden ist, weil sonst wäre das doch keine Prüfung, oder? Wenn der Lehrer uns sagt, morgen oder nächste Woche schreiben wir eine Hausaufgabenüberprüfung, eine HÜ, bereiten wir uns vor. Aber die Lehrer, die eine unangekündigte Hausaufgabenüberprüfung gefordert haben, das waren doch die brutalen Lehrer, oder? Die Prüfung, die Abraham hier erlebt, die war erstens unbewusst. Abraham wusste nicht, dass er geprüft wird. Wenn er das gewusst hätte, hätte er sich darauf vorbereiten können. Er hätte gesagt, ja, den Weg gehe ich locker mit dem Isaak. Ich weiß ja, dass er wieder zurückkommt. Wir wissen es, dass Abraham geprüft wird. Abraham wusste es nicht. Und kann es sein, dass du und ich, wir heute, geprüft und getestet werden, es aber gar nicht vielleicht wissen, dass wir gerade auf der Probe sind? Weil vielleicht Gott uns konfrontiert, dass unsere unerfüllten Wünsche, unsere Herausforderungen der Familie hinterfragt werden. Das könnte eine Prüfung sein, die Gott uns heute stellt. Ich erinnere mich selbst noch, dass ich, bevor ich angefragt worden bin für eine Stelle, dass die Person, die diese Frage gestellt hatte, mich vielleicht ein Jahr davor besucht hatte. Und ich dachte, das wäre ein reiner Freundschaftsbesuch, war es ja hoffentlich auch. Wir sind wandern gegangen, haben ganz tolle Zeit erlebt. Und dann so ein Jahr später oder so, kam dann die Anfrage, könntest du dir vorstellen, bei uns anzufangen? Und ich hatte dann gedacht, okay, war der Besuch deshalb damals da? Bin ich quasi in einer Prüfung gewesen und ich habe es nicht gewusst, was habe ich eigentlich alles gesagt damals? Aber es scheint ja funktioniert zu haben, weil die Anfrage ja kam. Aber wie häufig bin ich in einer unbewussten Prüfung gewesen und ich wusste gar nicht, dass ich gerade geprüft werde? Kann es sein, dass du gerade unbewusst eine Prüfung erlebst? Moses oder Abrahams Prüfung war eine unbewusste Prüfung. Aber dann, es war auch eine unerträgliche Prüfung. Ja, schaut mal, den Test, den Gott hier Abraham unterzieht, ist ziemlich brutal. Und er sagt es ja auch in Vers 2 und er sprach, nimm doch deinen Sohn. Und dann, um das nochmal ganz genau festzuhalten, dass wir wissen, über wen wir hier eigentlich reden. Deinen einzigen. Stich ins Herz. Noch ein Stich, den du lieb hast. Und jetzt, damit alles klar ist, Isaak. Nimm den mit, geh ins Land Moria und bring ihn dort zum Brandopfer dar. Wie brutal muss das gewesen sein? Ich meine, wenn wir Eltern sind, wenn du Vater oder Mutter bist und du weißt, du bekommst den Auftrag, glücklicherweise, und das darf ich hier klarstellen an der Stelle, fordert Gott das nicht von uns, unsere Kinder zu opfern. Es ist eine einmalige Geschichte, die Gott hier mit Abraham geht. Und es war ein Test, das möchte ich und das möchte auch, möchte auch Gott in seinem Wort klar machen von Anfang an, es ist ein Test. Aber das muss doch brutal sein, oder? Sein eigenes Kind, ja, sein eigenes Kind, nicht dem Henker zu übergeben, sondern selbst der Henker zu sein für seinen Sohn. Der Isaak wird vermutlich hier, wird immer wieder beschrieben als Knabe oder als Junge. Der kann irgendwas zwischen 5 und, wird wahrscheinlich ein Teenager gewesen sein in dem Alter hier, weil wir wissen ja, dass er gewisse Sachen tragen kann. Er kann das Holz ja tragen, also er wird irgendwie schon Kräfte gehabt haben. Aber für Abraham muss das so brutal gewesen sein, den Sohn, den er liebt, den einzigen, zu geben. Also es war eine unbewusste Prüfung, es war eine unerträgliche Prüfung. Und ganz ehrlich, etwas Drittes noch, es war eine unverständliche Prüfung. Ja? Wenn wir einen Test von Gott bekommen, würden wir sagen, es muss ja ein vernünftiger Test sein. Und für Abraham war es ja irgendwie, ich weiß gar nicht, wie Gott zu ihm gesprochen hat, ob er einen Traum gehabt hat oder eine hörbare akustische Stimme gehört hat. Es wird wahrscheinlich so gewesen sein, wir wissen es ja hier nicht genau. Auf jeden Fall ist klar, dass Abraham dieses Gebot oder diesen Auftrag von Gott bekommt. Aber für Abraham muss das total im Widerspruch gestanden haben zu dem, was er bisher von Gott so gehört hatte. Für ihn, in seinen Augen hätte es sein können, Gott kommt mir vor wie ein Feind, wie einer, der gegen mich ist. Genauso sagt es Hiob, Gott, du erscheinst mir wie einer, der gegen mich ist. Die Angriffe kommen nicht von irgendwem, die Angriffe kommen ja hier in dem Fall von Gott. Wie kann ich dich jetzt hier verstehen? Meinst du es wirklich gut mit mir? Ja, du weißt vielleicht in dem theologischen Teil deines Gehirns, ich weiß, ob es da so, also diesen theologischen Teil gibt es ja nicht offiziell im Hirn, aber so du könntest sagen, doch, ich glaube, dass Gott gut ist. Aber ich spüre es nicht. Ich fühle es auch gar nicht, weil diesen Auftrag, das zu machen, Gott kommt mir eher vor wie ein Feind. Und ich weiß nicht mal, ob das gut für mich ist, was ich hier tun soll. Ja? Warum muss ich vielleicht dieses Gespräch führen, das ich eigentlich gar nicht führen will? Soll ich wirklich diesen Job verlassen, um nicht diese Kompromisse einzugehen? Für Abraham muss das ziemlich heftig gewesen sein. Es war eine unbewusste Prüfung, es war eine unerträgliche Prüfung. Und es war eine unverständliche Prüfung. Ich habe den Eindruck, dass wir als Familie auch mal vor dieser einen Frage standen, dass wir eine Prüfung hatten. Ich war mir ehrlich gesagt nicht so sicher, aber es ist so gewesen, wir hatten, als wir noch in den Schweizer Bergen wohnten, wir hatten eine ganz, ganz tolle Wohnung mit Sicht auf 4000er und auf den See, so aus dem Wohnzimmer heraus, aus dem Sessel, also das war wunderbar. Wir haben es wirklich genossen und ich denke, wir waren auch dankbar dafür. Ich denke, wir haben es immer wieder auch in unseren Gebeten erwähnt, Gott, wir sind dir dankbar für diese Wohnung, dass wir hier wohnen dürfen. Ich würde nicht sagen, dass wir undankbar waren. Aber es war so, dass eines Tages eine Familie auch in dieses Bergdorf gezogen ist mit drei Kindern und eins dieser Kinder ist beeinträchtigt. So schön, ne? Das ist ja gut, dass eine neue Familie dazukommt in so ein Bergdorf. Aber dann war es so, dass so ein älterer Mann aus dem Dorf, so um die 80 rum, hatte auch mehrere Kinder gehabt und hatte auch ein beeinträchtigtes Kind gehabt, kam auf mich zu und sagte, Boris, jetzt haben wir diese neue Familie hier bei uns im Ort und ich habe alle Wohnungen im ganzen Ort gecheckt. Es ist keine Wohnung, die für diese Familie passt, außer eure Wohnung. Ihr solltet mal drüber nachdenken, dass ihr vielleicht tauscht mit der Familie. Ich kam nach Hause und erzählte das meiner Frau. Was fällt diesem Mann eigentlich ein, unsere Wohnung haben zu wollen, also zu beanspruchen? Ich meine, so ein bisschen Sensibilität wäre jetzt auch gefragt. Wir wohnen in der Schweiz, ne? Da muss man ja ein bisschen vorsichtiger sein. Aber das war wirklich, also das war eine akustische Stimme, die ich gehört habe. Und ich habe echt damit gerungen, habe gedacht, das kann ja wohl nicht sein. Also was maßt dieser Mann sich an? Ich bin aber interessanterweise nicht ruhig geworden über diese Sachen, habe gedacht, das hat mich immer wieder bewegt. Was ist, wenn mir diese Wohnung tatsächlich aufgeben sollte? Vielleicht hat Gott ja eine noch bessere Wohnung vorgesehen, ne? Und ich verpasse die. Ich glaube, so habe ich auch gedacht. Und irgendwann war es dann soweit, dann bin ich einfach zu dieser Familie hingegangen und habe gesagt, so, ihr wisst, wir wohnen in der Wohnung und jetzt mal, legt mal die Karten offen auf den Tisch. Wäre diese Wohnung was für euch? Also der Isaac lag quasi auf dem Altar bei uns. Und dann war die Antwort so, echt, eure Wohnung? Nee, geht gar nicht, das passt gar nicht. Das wäre für unser beeinträchtigtes Kind, nee, das wäre ein No-Go, das würde gar nicht gehen. Bin ich dankbar, dass diese Prüfung bestanden. Mal gut, dass ich gefragt hatte. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Und ich bin dankbar, dass sind heute einige unserer ganz engsten Freunde geworden. Ich weiß nicht, ob das dadurch gekommen ist. Ich glaube nicht. Aber es war trotzdem eine sehr heilsame Erfahrung, dass das nur ein Test war. Aber es hätte ja auch nicht so sein können. Sie hätten ja auch sagen können, stimmt, eure Wohnung, das wäre was für uns. Was wäre dann unsere Antwort gewesen? Nicht immer geht die Geschichte so aus. Bei Abraham geht sie interessanterweise gut aus. Und die Art und Weise, wie Abraham auf diese Prüfung reagiert, ist tatsächlich ein Vorbild für uns. Und das Neue Testament greift den Glauben von Abraham auf. Wir haben vorher die Stelle aus Jakobus gelesen. Und da wird gesagt, Abraham hat seinen Glauben dadurch gezeigt, dass er bereit war, Isaak auf den Altar zu legen. Weil wie reagiert Abraham vor dieser unmöglichen Prüfung? Und wenn wir da die Geschichte so weiterlesen, stellen wir nicht fest, der Abraham, also wenn Gottes Auftrag brutal war, dann müssten wir sagen, der Abraham ist aber hier auch irgendwie kalt, oder? Da kommt dieser Auftrag in Vers 2 und dann geht es nahtlos weiter in Vers 3. Da stand Abraham am Morgen früh auf, sattelte seinen Esel, nahm seine zwei Knechte und seinen Sohn Isaak, spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, an den ihm Gott genannt hatte. Was ist das denn für ein Vater? Setzt einfach um, was er macht. Wir hätten noch ein bisschen mehr erwartet, ein bisschen mehr Emotion, oder? Ein Vater, der da mit dieser ganzen Sache ringt und sagt, oder der, wo wir mitbekommen, nee, ich will nicht, ich stelle mich dagegen. Und ich meine, wir haben den Abraham kennengelernt in den Kapiteln davor. Kapitel 15 hat Gott ihn schon mal versprochen, hat gesagt, Abraham, du wirst ganz viele Leute haben, mit dir werde ich ein Volk aufbauen. Was sagt Abraham? Ach, das ist doch mein Knecht Eliezer, wir haben ja kein eigenes Kind. Also Zweifel, die er antönt. Oder Kapitel 16, immer noch kein Kind. Hagar, seine Frau Sarah schlägt vor, wie wäre es denn mit meiner Magd Hagar? Vielleicht kannst du mit ihr ja ein Kind zeugen. Das heißt, immer dann, wenn Gott einen Auftrag gegeben hat oder eine Verheißung gegeben hat, hat Abraham immer so ein bisschen so Zweifel angedeutet. Hier lesen wir nichts von diesen Dingen. Hier lesen wir einfach, Abraham setzt es um. Und irgendwie lesen wir nichts von seinem inneren Leben. Steht früh auf, macht sich sofort dran. Irgendwie, setzt er das vielleicht sofort um, keine kalte Füße zu bekommen? Aber Gott ist ja auch brutal. Er muss 3 Tage lang gehen. 3 Tage lang gehen neben seinem Sohn und weiß, was er mit ihm antun werden oder was er tun werden muss mit ihm. Okay, manche sind ehrlich und sagen, naja, wir sehen vielleicht hier nicht das innere Leben von Abraham. Aber offenbart uns dieser Vers 3 nicht, dass er ein bisschen durcheinander ist im Kopf? Ja? Er sattelt zuerst seinen Esel und dann spaltet er Holz? Alles immer durcheinander, oder? So, manche sagen, okay, das verrät uns, dass der Abraham doch ein bisschen Emotionen hatte. Wie auch immer, wir wissen es nicht, aber wir wissen, dass Abraham diesen Sohn liebte. Uns wird hier nur berichtet von dem, was er tat, nicht von seinen inneren Gefühlen. Und ich denke auch für uns, wenn wir in einer Prüfung sind, wir warten ja manchmal, haben wir ein gutes Gefühl und dann sind wir bereit, gehorsam zu sein. Ja, wenn ich mich gut fühle, dann bin ich auch bereit, diesen Schritt zu gehen. Warte nicht auf das Gefühl, denn Glaube drückt sich nicht unbedingt darin aus, dass es sich gut anfühlt. Abraham geht diesen Weg. Und vielleicht habt ihr in Vers 5 gelesen, dass der Abraham zu seinen Knechten sagt, bleibt hier mit dem Esel, ich aber und der Knabe, wir wollen weitergehen und anbeten und dann wollen wir wieder zu euch zurückkommen. Abraham geht irgendwie davon aus, dass sie wieder zu zweit sind, wenn sie zurückkommen. Wir kommen wieder zurück. Und das Neue Testament verrät uns aus Hebräer, dass Abraham geglaubt hat, dass sein Gott seinen Sohn wieder lebendig machen kann. Das ist der Glaube, den der Abraham hatte. Abraham hatte nur das Versprechen gehabt, mit dir, mit diesem Sohn Isaac, will ich ein großes Volk machen. Der hatte keine näheren Anweisungen. Aber er wusste, okay, das neue Gebot ist jetzt, ich muss diesen Sohn opfern, Brandopfer, das war ziemlich klar. Es wird nicht mehr viel übrig sein von diesem Sohn nachher. Aber Gott kann neues Leben erwecken. Und deshalb wage ich es. Deshalb finde ich es wichtig, wenn wir über unseren Glauben sprechen. Manche sagen, ja, der christliche Glaube, das ist ja ein blinder Glaube. Der geht einfach los, ohne irgendwelche Zusagen zu haben. Das ist der blinde Glaube. Und bei Abraham scheint uns das vielleicht hier auch so zu sein. Gott sagt, opfer deinen Sohn. Abraham geht einfach so blinder. Verstand ausschalten, los geht's. Aber das stimmt nicht ganz, weil Abraham hatte vorher eine Verheißung gehabt. Mit diesem Sohn Isaak will ich ein großes Volk aus dir machen. Das heißt, Abraham hat keinen blinden Glauben, Abraham hat einen Glauben, der an Gott festhält, auch obwohl er diesen Auftrag gerade nicht versteht. Und ich denke, das ist genau der Punkt, den der Jakobus machen will, in Jakobus Kapitel 2, wir haben diesen Abschnitt vorher gelesen. Der Glaube hält fest an dem, was Gott gesprochen hat, was Gott gesagt hatte. Und deshalb wird Abraham natürlich allein durch Glauben gerechtfertigt, aber ein Glauben, der nicht alleine bleibt. Wir werden allein aus Glauben gerechtfertigt, aber nicht aus einem Glauben, der alleine bleibt. Dieser Glaube drückt sich darin aus, dass Taten folgen. Und ich würde sagen, es ist völlig nachvollziehbar, dass wir sagen, wenn wir etwas bekennen, aber nicht tun, dann steht auch das, was wir bekennen, im Widerspruch zu dem, was wir tun. Ein Beispiel, ich glaube, einige von euch fahren bereits seit einigen Jahren Auto, aber einige stehen, glaube ich, kurz vor der Führerscheinprüfung oder bald ist es soweit. Ja, stellt euch vor, eins unserer Kinder ist bald soweit und hat die Führerscheinprüfung bestanden und fährt jetzt Auto. Und ich würde als guter Vater sagen, ich finde, du fährst richtig super, du kannst das. Respekt. Und er ist dann so freundlich und sagt, ja, Papa, komm, lass uns doch nach Köln fahren. Und ich denke, ja, klingt gut. Du kannst ja mal mit dem Auto fahren, ich komme dann mit dem Zug nach. Wir sagen, okay, Papa, glaubst du jetzt wirklich, dass ich gut fahren kann? Oder glaubst du mir jetzt nicht? Der Glaube oder mein Bekenntnis zu meinem Sohn, dass er gut Auto fahren würde, zeigt sich doch darin, dass ich mich dieser Fahrt aussetze, dass ich mich auf den Beifahrersitz setze. Weil sonst ist mein Bekenntnis nur ein reines Lippenbekenntnis gewesen und nicht wirklich Ausdruck von Glauben. Ja? Glaube ist ein Ausdruck des Vertrauens, aber keines blinden Vertrauens, sondern dass es tatsächlich Anzeichen gibt, dass es berechtigt ist, sich auf den Beifahrersitz zu setzen. Ja, wenn die Behörde meint oder der Fahrprüfer meint, dass mein Sohn fahren kann, dann hat er ihm ja ein Zeugnis ausgestellt. Der Führerschein ist ausgestellt worden. Das ist doch ein Grund, ja, dass eine hoffentlich unabhängige Stelle meinem Sohn bescheinigt hat, dass er Auto fahren kann. Also ist das kein blinder Glaube, mich nebenan zu setzen, sondern es gibt einen Grund, meinem Sohn zu trauen, weil andere Menschen, die Erfahrung haben, auch meinen, dass er es schaffen kann. Und so kann es sein, dass Gott Dinge von dir fordert, die er selbst gegeben hat. Und das klingt vielleicht auf den ersten Moment ziemlich brutal, dass Gott dir jemanden nimmt oder dass Gott etwas von dir nimmt, was er dir gegeben hat und was gute Dinge sind, was nicht schlechte Dinge sind, was gute Dinge sind.
Also Gott fordert, was er gegeben hat. Aber das ist nicht die ganze Geschichte des Prüfers, wie wir Gott kennenlernen. Gott ist auch ein Prüfer, der gibt, was er gefordert hat. Und das sind die Verse 11 bis 18. In den Versen 11 bis 18 lesen wir, wie Gott eingreift durch den Engel des Herrn, wo Gott selber eingreift. Ja, der Engel des Herrn, Vers 11, rief vom Himmel her zu und sprach: Abraham, Abraham, und er antwortete: Hier bin ich, lege deine Hand nicht an den Knaben und tue ihm gar nichts. Und jetzt kommt die Begründung: Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast um meinetwillen. Hier lernen wir jetzt einen Gott kennen, der nicht nur fordert, was er gegeben hat, hier gibt er auch selbst, was er gefordert hat. Und das macht er auf eine dreifache Weise. Zunächst mal in den Versen 15 bis 18. Zunächst mal die Verse 11 bis 14 sehen wir, wie Gott eigentlich seine Versprechen wiederholt. Ja? Er sagt: Weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast um meinetwillen, weiß ich, dass du Gott fürchtest. Und für uns ist es so, dass wir den Eindruck haben: Ah, der Abraham hat gehorcht, er war gehorsam, er hat ein Vertrauen ausgedrückt und deshalb steht Gott zu ihm. Also wenn, man könnte sagen, wenn wir gehorsam sind, dann stellt sich Gott zu uns. Und dann kommt ein ziemlicher Druck auf uns, dass wir sagen: Okay, Gott steht zu uns, wenn wir zu ihm stehen. Wenn wir diese Verse lesen, gerade auch Vers 12, wo steht: Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast. Ich finde, dieser Vers kann ganz viel Last auf uns legen. Okay, Gott steht zu uns, wenn wir zu ihm stehen. Also steh zu Gott. Aber ich denke, es ist nicht ganz fair mit diesem Abschnitt, weil das ist eigentlich das Ende vom Leben von Abraham. Gottes Weg mit Abraham beginnt ja schon viele Kapitel vorher. Es beginnt schon ab Kapitel 12, wo Gott den Abraham herausruft, ihm ganz viele Verheißungen gibt, ihn immer wieder durchträgt und segnet, obwohl Abraham nicht zu ihm steht. Und jetzt setzt er einen noch drauf. Ja, das stimmt, er fordert seinen Sohn. Aber es ist nicht so, dass Abraham zum allerersten Mal dieses Versprechen bekommt. Wenn wir nur dieses Kapitel lesen würden, würden wir meinen: Okay, Gott gibt, weil Abraham gegeben hat. Aber eigentlich müssen wir sagen, es kommt noch eine Geschichte davor. Gott gibt, deshalb kann Abraham geben, und jetzt gibt Gott. Das ist ein Unterschied. Wir müssen also Kapitel 22 in die größere Geschichte der ganzen Abrahamsgeschichte einordnen. Und dann stellen wir fest, eigentlich, wenn Gott gibt, was er gefordert hat, hier wiederholt Gott einfach nur seine Versprechen an Abraham. Weil wenn wir fair sind, müssten wir sagen, naja, wenn er in Vers 17 davon spricht, deine Nachkommen sollen so wie Sterne am Himmel sein, so wie Sand am Meer, dann müsste dem Bibelleser es eigentlich in den Ohren klingeln, weil wir wissen, das hatte der Abraham schon mal gehört. Und das hatte er nicht gehört: Abraham, sei gehorsam und dann kriegst du es, sondern das hatte Gott ihm bereits versprochen. Deshalb, wir sehen hier, Gott gibt, was er bereits versprochen hat. Aber nicht nur das, noch ein zweites: Gott gibt nicht nur, was er versprochen hat, Gott verstärkt sogar sein Versprechen, weil in Vers 15 sehen wir: Der Engel des Herrn rief zum zweiten Mal vom Himmel herab und sprach: Ich habe bei mir selbst geschworen. Ich habe bei mir selbst geschworen. Das sollte ich mal bei Gericht probieren, oder? Wenn ich vor Gericht geladen wäre und Schwur abgeben muss, dann würde ich sagen: Also ich habe bei mir selbst geschworen, meine Aussage ist richtig. Dann würden die Richter sagen: Danke, aber das reicht uns nicht. Und wir kennen das vielleicht von den Zeremonien, ich meine, aus den Staaten wird es ein bisschen mehr zelebriert, oder? Wo dann die Präsidenten des Landes immer wieder auch ein Versprechen oder ein Eid abgeben müssen und schwören müssen. Was machen sie? Sie machen es auf eine Bibel, manche Präsidenten machen es auch auf zwei Bibeln, um vielleicht noch mehr zum Ausdruck zu bringen, dass sie dazu stehen wollen, was sie sagen. Und hier sagt Gott: Ich habe bei mir selbst geschworen. Wenn ein Mensch das macht, gilt das gar nichts. Ein Mensch muss auf etwas Höheres schwören. Und deshalb legt er seine Hand auf die Bibel beispielsweise. Was soll Gott machen? Gott kann auf keinen Höheren schwören als auf sich selbst. Und deshalb ist das sogar, wenn Gott einen Schwur abgibt. Eigentlich würde es ja reichen, wenn Gott sagt: Ich habe es gesagt. Ein Mann, ein Wort. Aber hier sagt Gott zum Abraham: Ich habe bei mir selbst geschworen. Ich bin bereit, mich hinzugeben, mich selbst zu opfern. Ich bin bereit, den Tod in Kauf zu nehmen, wenn ich nicht zu diesem Wort stehe. Und so ist Gott nicht nur der Prüfer, der das Brutale verlangt, Es ist ein Prüfer, der bereit ist, und da kommen wir jetzt zum nächsten Punkt, der bereit ist, das, was er von Abraham fordert, selbst zu geben. Warum? Weil nämlich wir im Neuen Testament lesen, dass das, was Gott von Abraham gefordert hat, nämlich seinen einzigen Sohn, dieser Prüfer, der so brutal ist, genau das im Neuen Testament gemacht hat. Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, den, den er geliebt hat. Oder bei der Taufe von Jesus, hören wir diese Stimme, dieser geliebte Sohn. Diesen geliebten Sohn hat Gott selber nicht verschont, ihn hat er hingegeben, um uns alle zu retten. Das heißt, wir haben hier einen Prüfer, der uns vielleicht total brutal erscheint und sagen, oh, will ich es wirklich mit diesem Gott zu tun haben? Wir lernen aber auch einen Prüfer gleichzeitig kennen, der nicht nur fordert, was er gegeben hat, er gibt auch selbst das, was er gefordert hat. Das tat er damals schon, indem er Abraham davor bewahrt hat, den Isaak zu opfern. Und anstelle dessen gab es einen Widder, der sich da verfangen hatte. Und deshalb sagt der Abraham nicht, dieser Ort, ne, er gibt dem Ort ja einen Namen, er sagt nicht, das ist der Ort, wo ich gehorsam war. Dieser Ort heißt, und Abraham nannte den Ort, der Herr wird dafür sorgen. Das ist keine Geschichte, es ist eine Geschichte über den Gehorsam von Abraham. Das Neue Testament greift diese Geschichte ja auf und verwendet sie auf Abraham. Er sagt, dieser Glaube von Abraham zeigt diesen gleichen Glauben. Aber was macht Abraham in der Geschichte? Er sagt nicht, ich schaue auf meinen Glauben, sondern er sagt, es ist ein Ort, wo Gott dafür gesorgt hat, dass diese Sache erfüllt werden konnte. Und wenn wir zum Neuen Testament kommen, dann haben wir keine Stelle, wo steht, Jesus ist dieser Isaak. Haben wir nicht. Aber als Bibelleser klingeln bei uns vielleicht dann auch wieder hier die Ohren, weil wir sagen, da gibt es aber schon viele Ähnlichkeiten. Ja? Wir haben diesen Sohn, diesen Geliebten, diesen einzigen Sohn. Wir haben das Lamm haben wir da. Wir haben den Berg des Herrn. Und manche denken, dass das der Berg ist, wo später der Tempel stand, wo quasi die ganzen Opfer stattgefunden haben. Oder das Holz, das auf den Rücken gelegt wird. 3 Tage. Esel. Ne? Ja, das Neue Testament macht nichts daraus und sagt dann, und hier haben wir ein Bild für die Geschichte von Abraham mit Isaak. Jesus ist dieser Isaak. Aber ich denke, die Verbindung ist nicht schwer herzustellen, dass wir sagen, Gott ist derjenige, der selbst bereit ist, das, was er von Abraham verlangt, selbst zu geben. Und jetzt, was hat das mit uns zu tun? Auch wir erleben diese Prüfungen Gottes. Und das Neue Testament macht uns klar, wir sind Kinder Abrahams. Wir sind Kinder der Verheißung, ähnlich wie Abraham. Gott hat uns zugesagt, dass er mit uns gehen wird. Und deshalb dürfen wir gehorsam sein. Nicht, weil wir gehorsam sein müssen, damit Gott sich uns zuwendet. Wir dürfen gehorsam sein, weil Gott sich bereits uns zugewendet hat. Und wir dürfen wissen, auch wenn Gott in unserem Leben heftige Dinge von uns fordert, wir dürfen wissen, er selbst ist bereit und war bereit, mit Jesus alles zu geben, was ihm lieb war. Gott forderte also von Abraham nicht etwas, was er nicht auch selbst bereit war zu tun. Und deshalb spricht Paulus im Römerbrief davon, dass er sagt, Römer Kapitel 8, Vers 32, wenn er, dieser Gott, der seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, ihn für uns alle aufgegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Deshalb können wir die nächste Prüfung, in der wir vielleicht gerade drinstecken, in der wir vielleicht in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten kommen werden, mutig vorwärts gehen, in dem Wissen, vielleicht fordert Gott von uns etwas, was er gegeben hat, aber wir dürfen wissen, dieser Gott ist selbst bereit zu geben, was er gefordert hat. Und dort sollte uns ermutigen, dran zu bleiben und zu vertrauen. Amen.